Ja, herzlich willkommen. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Thema Wohlbefinden, eigene Ressourcen stärken. Ich bin heute bei der Psychologischen Studierendenberatung Linz hier am Standort an der Johannes-Kepler-Universität. Mir gegenüber sitzen Katrin Klebott und Margit Steiner. Bin schon sehr gespannt auf die heutige Folge. Wir beschäftigen uns mit einem sehr sperrigen Thema, zumindest wenn man jetzt den Begriff hernimmt, nämlich Prokrastinieren. Also ein schwieriger Begriff mit einem Thema, das wahrscheinlich jeden beschäftigt von uns. Ja, aber bevor wir da ins Thema einsteigen, bitte Katrin, könntest du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen, also ein paar Wörter zu deiner eigenen Person?
Ja, gern. Also mein Name ist Katrin Klebott. Ich bin klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin hier an der Beratungsstelle. Und zu meinen Schwerpunkten in den Gruppen zählt eben das Thema Prokrastinieren. Mein anderer Schwerpunkt ist das Thema Sexualität. Also ich bin Sexualpädagogin und die Chatberatung mache ich noch bei uns an der Beratungsstelle. Das sind so meine Arbeitsschwerpunkte.
Chatberatung klingt spannend.
Ja, ist es auch.
Margit, magst du uns da ein bisschen was über dich verraten?
Ja, mein Name ist Margit Steiner. Ich bin auch wie die Katrin klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin. Ich bin auch systemische Familientherapeutin und arbeite schon sehr lange an der Beratungsstelle, seit dem Jahr 2000. Meine Schwerpunkte in der Gruppe sind, in den Workshops sind jetzt das Prokrastinieren. Und in der Einzelarbeit beschäftige ich mich viel mit Traumatherapie. Da habe ich auch verschiedene Ausbildungen. Das ist so ein bisschen mein Schwerpunkt oder mein Steckenpferd. Und sonst alle möglichen Themen, die Studierende zu uns bringen.
Sehr spannend, da merkt man dann schon, wie breit eigentlich das Angebot der psychologischen Studierendenberatung ist. Ja, wie gesagt, heute geht es ums Thema Prokrastinieren. Ich glaube, jeder von uns kennt das Thema. Also ich selber kenne es gut, ich sitze mir zur Arbeit, soll ein neues Thema arbeiten, dann komme ich drauf, dass die Wäsche aufgehängt gehört, dann sitze ich wieder beim Computer, dann fällt mir nur ein, dass ich eigentlich einen Hunger habe und dann gehört die Katze gefüttert und keine Ahnung. Also es fällt mir sehr viel ein, was man da so machen kann, damit man nicht ins Arbeiten kommt. Aber wie ist das jetzt wirklich? Also sind, was ich da so beschreibe jetzt gerade in meinem Arbeitsalltag, ist das schon Prokrastinieren oder ist es das eigentlich noch nicht, ist das noch normal?
Genau, das ist eine gute Frage und vielleicht schauen wir uns da den Begriff des Prokrastinierens einmal genauer an, was das eigentlich bedeutet. Also der Begriff Prokrastinieren kommt aus dem Lateinischen und bedeutet im wörtlichen Sinn übersetzt für morgen. Also das Aufschieben oder Vertagen einer wichtigen Handlung, von wichtigen Ereignissen oder Entscheidungen auf einen späteren oder günstigeren Zeitpunkt, damit man dieser Entscheidung oder dieser Handlung einen größeren Erfolg sichern. Also das ist so diese ursprüngliche Bedeutung und in dem Sinn ist das Prokrastinieren oder das Aufschieben was sehr Wichtiges und auch Nützliches. Mhm. Und so wie du das beschrieben hast, praktizieren das fast alle Menschen in irgendwelchen Lebensbereichen. Erinnern wir uns auch an die Zeit, jetzt die vergangenen 2,5 Jahre, ich muss jetzt gar nicht erzählen, was da los war, aber zum Beispiel haben viele Paare ihr Hochzeitsfest aufschieben müssen, damit sie es dann so feiern können, wie sie das gerne hätten oder wie sie das vorgehabt haben, sozusagen. Oder auch, wenn man was Kreatives am Plan hat, wenn man ein Konzept erstellen muss, dann macht es oft Sinn, das Ganze ein bisschen reifen zu lassen, zu wirken zu lassen und das Aufschieben ist eine nützliche Fähigkeit. Da spricht man aber noch nicht von Prokrastinieren, weil in der Regel leidet man nicht drunter. Es ist eine gewisse Strategie, eine Arbeitsstrategie und wir erledigen das Vorgehabte dann zu einem späteren Zeitpunkt.
Das heißt, wenn ich jetzt umgekehrt feststelle, bei mir selbst, zum Beispiel beim Lernen kann ja durchaus auch was Kreatives sein, dass ich was Kreatives, dass ich eine Präsentation erarbeiten muss. Wenn ich jetzt einfach nicht die Nerven dafür habe, weil ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht ganz dort, wo ich sein möchte, dann macht es durchaus Sinn, dass ich es aufschiebe auf morgen, auf übermorgen, auf nächste Woche, natürlich nur, wenn die Zeit noch da ist. Ja. Weil das Ergebnis dann vielleicht sogar besser wird. Das heißt, ich muss mir da jetzt nicht kasteien dafür, wenn ich das mache, sondern es könnte auch sinnvoll
genau
sein.
Wenn ich weiß, das ist eine Strategie von mir und das braucht einfach seine gewisse Zeit und das macht Sinn, weil dann in der Regel kommen dann die Ideen und dann habe ich plötzlich den Einfall, dann macht das Sinn und ist nützlich und ist auch gar nichts dagegen einzuwenden. Mhm. Aber es ist jetzt so, dass nicht jeder das Aufschieben in diesem positiven Sinn betreibt. Mhm. Es gibt eben einen Moment, wo das Aufschieben dann zum Problem wird und dann spricht man von der Prokrastination. Also, und da gibt es ein wichtiges Kriterium, das da herangezogen wird, das ist nämlich der Leidensdruck. Mhm. Also wenn die Betroffenen unter dem Aufschiebeverhalten leiden, weil sie persönlich wichtige Dinge zugunsten unwichtiger Tätigkeiten immer wieder aufschieben und gewohnheitsmäßig aufschieben, teilweise auch exzessiv aufschieben und dadurch auch negative Konsequenzen haben. Dann spricht man von Prokrastination.
Das heißt jetzt umgelegt, zum Beispiel auf eine Prüfungssituation würde das bedeuten, ich weiß, ich habe in einer Woche eine wichtige Prüfung und ich schaffe es aber trotzdem nicht, dass ich mich hinsetze und dass ich den Stoff mehr arbeite, weil ich jeden Tag irgendwelche anderen Tätigkeiten finde, mit denen ich mich beschäftige. Ich leide aber darunter, das heißt, ich weiß, ich müsste lernen, aber ich schaffe es einfach nicht, dass ich mich hinsetze.
Und genau. Also der Leidensdruck ist ein wichtiges Kriterium und auch, dass ich es nicht aufhören kann. Und also das Prokrastinieren ist sozusagen eine erlernte Gewohnheit. Mhm. Es ist eine Gewohnheit, die man trotz negativer Folgen nicht unterlassen kann. Und Gewohnheiten, das haben sie an sich, dass sie automatisiert und auf unbewusster Ebene ablaufen. Mhm. Und wenn das Aufschiebeverhalten zur Gewohnheit wird, dann spricht man in der Wissenschaft von Prokrastination. Und das führt dann natürlich in weiterer Folge dazu, dass die Leistungen, Studium und Beruf oder wo auch immer darunter leiden. Man kann ja auch prokrastinieren im Privatbereich. Also das betrifft nicht immer nur Arbeit oder Studium, sondern soziale Kontakte zum Beispiel. Mhm. Oder auch Sport, Sachen, die wichtig sind, die mir persönlich auch wichtig sind. Also da geht es auch darum, das sind jetzt nicht Dinge, die andere von außen an uns herantragen, sondern mir persönlich ist es wichtig, die Prüfung zu bestehen oder mich da gut vorzubereiten. Mhm. Und dennoch schiebe ich es auf. Mhm. Das führt dann natürlich zu einer Abwärtsspirale. Also soziale Beziehungen leiden darunter, das eigene Wohlbefinden, der eigene Selbstwert. Es kommt durch das Aufschieben, das Exzessive, dann natürlich in der Folge auch zu Schuldgefühlen. Ich bleibe hinter meinem Potenzial immer hinten nach, also ich schöpfe mein Potenzial nicht aus, ich lerne in der Regel nicht nachhaltig, weil wenn ich dann lerne, eventuell, wenn ich es nur schaffe, dann sozusagen sind das nur die letzten 3 Tage vor der Prüfung vielleicht.
Weil der Druck dann so groß wird.
Genau. Aber es ist kein nachhaltiges Lernen im Sinne, dass ich das im Langzeitgedächtnis abgespeichert hätte und dann später auch wieder darauf zurückgreifen kann, sondern es führt einfach dazu, dass es auch große Wissenslücken gibt in der Folge.
Das heißt aber wirklich, wenn ich das richtig verstehe, es geht wirklich darum, dass man eine Gewohnheit ändert. Mhm. Also eine Routine, eine Verhaltensweise, die man sich aus irgendeinem Grund angeeignet hat, dass man das irgendwie löscht und durch was anderes ersetzt.
So ist es, ja, so kann man das bezeichnen. Es ist eine erlernte Gewohnheit und es geht darum, die zu verlernen oder eben durch eine bessere zu ersetzen.
Wie macht man das?
Das ist die große Frage. Was mir nur wichtig ist, jetzt da zu erwähnen, ist, dass die Prokrastination nichts mit Faulheit zu tun hat. Mhm. Also viele Betroffene, die zu uns kommen, die sind da sehr erleichtert, wenn man ihnen das sagt. Mhm. Das hat nichts mit Faulheit oder Willensschwäche zu tun. Also man spricht da wirklich von einer ernsten Arbeitsstörung, die mit dem Thema Selbstregulation zu tun hat. Mhm. Also Betroffene liegen nicht faul in der Hängematte und sind da entspannt und gechillt, sondern die leiden eben darunter und sind permanent damit beschäftigt, mit dem, was sie tun sollten oder auch tun wollten. Und das ist ziemlich erschöpfend. Sie halten sich aber selber oft für faul. Sie haben so die Idee von sich, dass sie faul sind. Es kommt dann zur Selbstabwertung und das ist kein guter Kreislauf, der dann da in Gang gesetzt wird.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil man halt einfach so das Gefühl hat, dass man irgendwas nicht schafft, was andere offenbar ganz leicht schaffen.
Genau.
Meistens sieht man vermutlich auch nicht, wie die Prüfungsvorbereitung von anderen ausschaut, aber trotzdem wird vermutlich dieses Gefühl entstehen.
Genau. Da ist vielleicht ein guter Tipp für Studierende, also Betroffene, die das Gefühl haben, dass das eigene Aufschiebeverhalten ein Problem darstellt. Die könnten zum Beispiel einen Online-Selbsttest zur Prokrastination machen. Den hat die Uni Münster entwickelt und den kann man über einen Link abrufen und dann kann man mal schauen, ob das eigene Prokrastinationsverhalten oder das eigene Aufschiebeverhalten schon Prokrastination darstellt und was man dagegen tun kann.
Diesen Link, den werden wir dann sehr gern zur Verfügung stellen, weil ich glaube, das ist sicherlich sehr hilfreich, wenn man da ein bisschen eine Einschätzung dazu bekommt, wie normal vielleicht das eigene Verhalten eh noch nach wie vor ist. Ja, also wie gesagt, das ist sicher sehr, sehr hilfreich. Wenn es da diesen Fragebogen gibt, den man da durchmachen kann, ist das Ergebnis, das man dann am Schluss erhält, ist es dann eine Diagnose möglicherweise?
Das ist ein wichtiger Hinweis, und da muss man dazu sagen, dass Prokrastination ist keine psychische Störung ist. Also es gibt nicht die Diagnose Prokrastination. Aber Prokrastination kann als Teil einer diagnostizierbaren psychischen Störung auftreten, wie zum Beispiel Depression oder Angststörung oder ADHS-Symptomatik oder Diagnose. Okay. Mhm. In dem Zusammenhang kann die Prokrastination ein Teil sein davon. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann ist wichtig, dass die Studierenden oder dass man mit den Studierenden zuerst diese primäre psychische Störung bearbeitet oder behandelt und dann erst in der Folge sich um die Arbeitsstörung Prokrastination kümmert, die sich manches Mal dann im Zuge der Depressionsbehandlung schon auflöst. Und dazu sagen muss man auch noch, chronisches oder pathologisches Aufschieben beeinträchtigt eben auch das psychische Wohlbefinden und kann so wiederum selbst zur Ursache für andere psychische Belastungen und Symptome werden. Mhm. Also durch die Prokrastination können dann auch Symptome wie Stresssymptomatik, Erschöpfung, Einsamkeit oder sozialer Rückzug entstehen. Mhm. Ebenso körperliche Beschwerden. Also Menschen, die da sehr drinnen sind in diesem Prokrastinationsverhalten, haben oft auch alle möglichen körperlichen Schmerzen und Beschwerden, Schlafstörungen, Ängste und so weiter.
Okay, also das kann doch sehr massive Ausmaße dann praktisch
annehmen. Das kann sehr massive Ausmaße annehmen, genau.
Was macht denn Prokrastinieren im Studium jetzt konkret aus? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wie wir gehört haben, schiebt ja fast jede Person ab und zu aversive Tätigkeiten auf. Eine Studie von Schovenburg et al. Zeigt, dass 80-95% der Studierenden gelegentlich aufschieben und 75% davon hinsichtlich ihres Studiums. Ja, also da haben wir auch schon die Unterscheidung, wie meine Kollegin schon angesprochen hat, man kann nicht nur Arbeit oder Studium aufschieben. Und in einem gewissen Ausmaß kann das ja als normal angesehen werden, aber 20-40% der Studierenden geben an, ernsthafte Schwierigkeiten mit dem Prokrastinieren zu haben.
20-40%, das ist eine beachtliche Anzahl von Studierenden. Ja.
Genau, also wir sprechen schon von einem weit verbreiteten Problem.
Also fast die Hälfte eigentlich, wenn wir bei den 40.
Wenn wir bei den 40 sind, ja. Also man ist auf jeden Fall nicht alleine damit, wenn einen das betrifft. Wie das dann ausschaut im Einzelfall, das würde ich gerne anhand von einem Beispiel verdeutlichen. Meine fiktive Studierende, die Julia, die hat in 2 Wochen eine wichtige Prüfung, die sie unbedingt bestehen möchte. Und sie hat sich fest vorgenommen, nicht wie beim letzten Mal, die Tage vor der Prüfung bis Mitternacht völlig übermüdet und gestresst über den Unterlagen zu sitzen. Dieses Last-Minute-Lernen, das kennen Sie schon, ja, aus der Schulzeit. Und da kommen dann die Selbstzweifel, Vorwürfe und Angst, dass es nicht besteht.
Also da sind wir wieder bei der Gewohnheit, das hat es in der Schule schon so gemacht.
Genau, ganz genau, das kennt ihr aus der Schulzeit, das ist schon erlernt und gewohnt. Ihr Plan ist dieses Mal, dass früh genug anfängt zu lernen. Ja, und sie denkt, so 2 Wochen, das sollte sie alles ausgehen. Und am ersten Tag, an dem sie anfangen möchte zu lernen, da fällt ihr dann auf, klassisch, der Schreibtisch und überhaupt das ganze Zimmer sind viel zu chaotisch, um dann klaren Gedanken zu fassen. Ja? Logischer erster Schritt, aufräumen, staubsaugen, putzen und der erste Lerntag ist schon mal gut gefüllt. Die Julia hat dann ein bisschen ein schlechtes Gewissen, ja? Aber das kann sie am Morgen locker aufholen, was sie heute nicht gelernt hat, und dafür glänzt das Zimmer und sie ist für morgen quasi optimal vorbereitet. Am nächsten Tag sitzt sie dann tatsächlich am Schreibtisch und überlegt, wie sie zu lernen beginnen könnte. Da spürt sie schon eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Lernens und dem Bestehen der Prüfung. Und da fällt ihr ein, eine Studienkollegin, die wollte ja auch recht bald zum Lernen beginnen. Vielleicht soll sie bei der einfach einmal nachfragen, wie es der so geht, womit die anfängt. Und sie nimmt ihr Handy zur Hand. Das kennen wir ja alle. Ja? Wenn man mal das Handy in der Hand hat, dann vergeht die Zeit. Eine Stunde später stellt die Julia dann schon recht gestresst und mit schlechtem Gewissen fest, dass sie jetzt wirklich zum Lernen anfangen sollte. Und dann geht's los. Womit soll sie denn am besten zum Lernen anfangen? Ganz vorne in den Folien oder gleich mit einem schwierigen Kapitel beginnen, das bei der Prüfung vermutlich wichtig sein wird. Begleitliteratur gibt es dann auch noch. Und sie merkt schon, die Anspannung, die nimmt zu. Und dann nimmt sie dann wieder ihr Handy zur Hand und schaut einmal nach, ob die Kollegin nicht schon zurückgeschrieben hat. Manche können sich jetzt vielleicht aus eigener Erfahrung vorstellen, wie das so weitergeht.
Ja.
Kurz zusammengefasst, die Julia bemüht sich, dass sie jeden Tag am Schreibtisch sitzt, aber ohne eine klare Zeiteinteilung und vor allem ohne eine Strukturierung der Arbeitsaufgaben nimmt ihre Motivation stetig ab. Dafür nehmen die unangenehmen Gefühle zu, also die Angst vor dem negativen Prüfungsergebnis, die wird immer größer und Selbstzweifel werden lauter. Beim letzten Mal hat sie eigentlich auch nur mit Glück und viel Zufall an Dreier geschrieben. Dieses Mal, da wird deutlich werden, dass sie total überfordert ist und alle werden merken, dass sie zu blöd ist.
Das heißt, man ist ja gedanklich in einer totalen Abwärtsspirale dann drinnen.
Genau. Genau.
Also es wird immer schlimmer eigentlich von Mal zu Mal, wenn man wieder das Gefühl hat, man schafft es wieder nicht.
Genau. Mhm. Also es ist dieses Erleben, ich schaffe nicht, was ich mir vorgenommen habe, ja, dieses hilflos fühlen, obwohl es ja so leicht wäre, ich müsste ja nur einfach zu lernen anfangen. Mhm. Ja. Und dann kommen eben diese Selbstzweifel, die so weit führen können, dass man das Studium in Frage stellt, eben an seiner eigenen Intelligenz oder Eignung zweifelt. Und dann können halt auch die körperlichen Beschwerden oft dazukommen. Also im Fall der Julia, die spürt dann die Anspannung ja schon und auch aus der Schulzeit kennt sie das schon, dass sie den Bauch wegkriegt, dass sie übel ist. Und dann will sie sich eigentlich nur ins Bett legen und das Lernen ist eigentlich dann schon fast unmöglich.
Ja. Wie kann man jetzt aus diesem Teufelskreis aussteigen? Also was kann ich da jetzt machen?
Ja, das ist die Frage der Fragen. Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich zuerst einmal die Ursachen anzuschauen. Mhm. Wie kommt es denn zu diesem Teufelskreis? Mhm. Welche Merkmale der Situation, der Aufgabe und der Persönlichkeit spielen da rein, dass es zu diesem Teufelskreis kommen kann? Ganz konkret. Prokrastinieren wird wahrscheinlicher, wenn die Aufgabe unklar, zu abstrakt oder zu komplex ist. Mhm. Und wenn eine Strukturierung der Arbeitsschritte fehlt. Also zum Beispiel, wenn die Aufgabe lautet, bereite dich früh genug und gut auf eine Prüfung vor.
Mhm. Oder vielleicht auch eine Riesenprüfung und ich weiß überhaupt nicht, wo ich überhaupt anfange.
Ganz genau. Mhm. Die Unterlagen haben, weiß nicht, 600 Seiten Skript und Folien und Literatur. Mhm. Was genau heißt die Aufgabe, lernt es. Mhm. Ja? So ein anderes Beispiel wäre, finde ein Thema für eine Bachelorarbeit. Mhm. Wo findet man denn das? Ja?
Ja.
Also das sind diese eben unklar formuliert, abstrakt und komplexen Aufgaben, die das schon mal wahrscheinlicher machen, dass sie prokrastinieren. Situationen, die Prokrastinieren begünstigen, sind solche mit einer ungenauen Zieldefinition, einem unklaren Zeitplan, vielen Auswahlmöglichkeiten oder bei denen Ziele und Belohnung weit in der Zukunft liegen. Mhm. Also im Beispiel von der Julia ist jetzt die Prüfung, für die sie lernen sollte, das ist 2 Wochen im Voraus, während die Ersatzhandlung, die sie dann wählt, ihr Zimmer zu putzen, da hat sie gleich einmal das Erfolgserlebnis und hat halt gleich die Bestätigung.
Das heißt, 2 Wochen in der Zukunft könnte man auch schon relativ weit in der Zukunft definieren. Also da geht es gar nicht um Prüfungen, die vielleicht in einem halben Jahr stattfinden oder meine Bachelorarbeit, die, weiß ich nicht, in einem halben Jahr abgeben sollte, sondern da geht es wirklich auch um Ereignisse, die in 2 Wochen passieren.
Das ist sehr individuell, ja. Mhm. 2 Wochen können schon ein sehr langer Zeitraum sein.
Ja.
Mhm. Und wie man jetzt vielleicht schon merkt, diese Faktoren, die ich gerade angesprochen habe, sind im Studium halt sehr häufig.
Yeah.
Ja, also auch wie du das jetzt gesagt hast, die Bachelorarbeit, die ich in einem halben Jahr abgeben muss, die Prüfung, für die ich mehrere Monate lernen sollte, das sind halt genau die Situationen, die Prokrastinieren begünstigen.
Absolut, weil das ist jetzt kein Ereignis, das morgen eintritt, sondern da habe ich ja eigentlich eh noch wirklich viel Zeit.
Genau. Ja, und dann gibt es auch noch psychische Einflussfaktoren bzw. Persönlichkeitsmerkmale, die Prokrastinieren begünstigen. Und dazu zählen eine hohe Impulsivität, eine leichte Ablenkbarkeit und da ist natürlich ein ständig griffbereites Handy zusätzlich dann nur belastend.
Mhm. Das heißt, die täglichen kleinen Ablenkungen, die man halt so hat im Alltag.
Ja, genau. Ja. Und was da auch noch eine Rolle spielt, im Beispiel von der Julia habe ich es auch angesprochen, also wie ich, was für Erwartungen an Erfolg und Misserfolg ich habe. Ja? Und wie die Zuschreibungen sind. Mhm. Das spielt auch eine große Rolle. Also wenn ich wie die Julia davon ausgehe, dass der Dreier, den ich geschrieben habe, Glück und Zufall waren, während eine negative Note, die wäre darauf zurückzuführen, dass ich nicht intelligent genug bin oder nicht geeignet für mein Studium, dann ist natürlich meine Motivation zu lernen auch relativ gering.
Das heißt, die guten Leistungen, die werden eher Glück und Zufall zugeschrieben, die negativen Leistungen werden meiner eigenen Unfähigkeit zugeschrieben.
Genau.
So. Also nicht auch Pech.
Genau.
Pechwette, sondern...
Ganz genau. Okay. Also das ist was, was man ganz häufig dann sehen kann. Gibt es dann noch Themen wie Versagensängste oder Perfektionismus, die dann noch das Bild abrunden oder das noch zusätzlich verstärken können? Mhm. Ja. Aber das sind einmal so drei so Ursachenkomplexe, die es wichtig ist zu identifizieren. Woran liegt es denn konkret bei mir im Speziellen? Und dann kann ich mal überlegen, okay, wo möchte ich denn jetzt ansetzen oder wo wäre es sinnvoll anzusetzen?
Ich stelle mir das jetzt gerade, weil du Perfektionismus genannt hast, das stelle mir überhaupt, dass die ärgste Kombination schlechthin vor, prokrastinieren und perfektionistisch veranlagt zu sein, weil ich glaube, das muss einem ja irgendwie, keine Ahnung, wie man mit dieser Situation umgeht, aber das stelle ich mir wirklich höllisch vor.
Das ist es auch, aber das sehen wir ganz oft, also dass die Studierenden, die dann auch zu uns kommen mit dem Anliegen, teilweise diesen Perfektionismusanspruch hätten, was von außen dann oft nicht so sichtbar ist. Ja? Weil die haben dann keine guten Noten oder keine perfekten Arbeiten, eben weil sie da so in einer Dynamik drin sind, wo sie sich blockieren und eben ihr eigenes Potenzial dann gar nicht ausschöpfen können.
Mhm. Okay, also das heißt, die Gründe für dieses Phänomen sind wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich nehme mal an, die Ansatzpunkte, wie man das jetzt in den Griff bekommt, sind auch entsprechend vielfältig vermutlich.
Genau, also wenn Studierende mit dem Thema Prokrastination zu uns kommen, dann versuchen wir im ersten Schritt, sie mal in einen von unseren Workshops zu buchen sozusagen, weil das Gruppensetting für das Problem extrem hilfreich ist. Alleine dieses Realisieren, andere geht es genauso, ich bin ja alleine mit dem Problem, das ist schon mal das Erste, was sehr entlastet. Wir vermitteln in diesen Workshops, die gingen über 5 Wochen, also wir treffen uns 5 Wochen lang einmal pro Woche und da vermitteln wir viel Wissenswertes über das Phänomen Prokrastinieren, auch was wir jetzt schon gesprochen haben, wie kann man den Begriff überhaupt mal definieren, was ist das genau, was sind die Ursachen. Und dann geht es natürlich auch um Instrumente zur Überwindung von Prokrastination. Und das ist für die Studierenden sehr hilfreich, weil sie sich vor allem austauschen können. Also sie sind ja selber Expertinnen und Experten fürs Aufschieben einerseits, aber auch für Lösungen, die sie schon entwickelt haben. Und davon profitieren sie. Das heißt, das ist einmal der erste wichtige Schritt und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp oder Empfehlung von uns, auch jetzt in Bezug aufs Prokrastinieren, organisieren Sie sich in Gruppen. Also suchen Sie sich Kolleginnen, Kollegen, Studierende, die dasselbe Ziel haben wie ihr. Also wenn das eigene Verhalten, das angestrebte Verhalten, ich möchte mich auf eine Prüfung vorbereiten zum Beispiel oder Bachelorarbeit schreiben, wenn das in der Gruppe, in der ich mich befinde, das normale Verhalten ist, das heißt, alle machen das, alle lernen jetzt für die Prüfung, dann geht es leichter. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in der Partygruppe bin und eigentlich für die Prüfung mich vorbereiten möchte, dann wird es schwierig, dann muss ich sozusagen gegen die Gruppe arbeiten. Und das Organisieren in der Gruppe ist einfach sehr motivierend und sehr hilfreich, auch in Bezug auf, wie machst du das denn? Oder Unterlagen austauschen.
Das heißt, da geht es wirklich ein bisschen um einen Austausch. Wie lernst du, wie lerne ich, welche Strategien könnte ich übernehmen? Also weniger darum, dass man gemeinsam lernt, sondern dass man sich wirklich eher zum Lernen austauscht.
Genau, also das ist in den Workshops auch immer die Rückmeldung. Es ist jetzt gar nicht so wichtig, dass die andere Person, die Kollegin für dieselbe Prüfung lernt, aber alleine das, wir lernen beide. Wir sind beide in der Bibliothek und lernen dort. Das ist extrem motivierend und hilfreich. Mhm. Also es gibt eine Struktur, die es ja oft im universitären Kontext nicht gibt. Mhm. Und das ist hilfreich, das eigene Prokrastinations- oder Aufschiebeverhalten zu überwinden. Okay, und das ist schon mal in der Gruppe, im Workshop ist das einmal der Beginn. Also manches Mal bilden sich da schon wirklich intensive Beziehungen, die dann auch weitergehen, darüber hinaus. Und da ist schon mal klar, wir alle haben das Problem. Also da braucht man sich nicht mehr outen und sagen, ich habe das Problem, ich schiebe auf, ich bringe nichts weiter. Und das ist aber grundsätzlich eine Empfehlung. Also gerade für Studienanfänger ist das wirklich die Empfehlung Nummer eins, nicht alleine bleiben, also gemeinsam statt einsam.
Aber das heißt, was für mich schon ein wichtiger Hinweis ist, es geht wirklich nicht darum, dass ich mit meinen Freundinnen, Freunden, Kolleginnen, Kollegen das gleiche Thema erarbeite, also dass ich eine Lerngruppe habe zu einem bestimmten Thema, sondern es geht einfach darum, dass ich Freunde und Freundinnen habe, die jetzt auch lernen, weil sie sich auch für Prüfung vorbereiten und ich mache das auch.
Genau. Also beides ist hilfreich. Ja. Wenn jetzt eine Gruppe ist und jeder in der Gruppe lernt am selben Thema, ist natürlich umso effizienter. Mhm. Aber das ist nicht immer so leicht. Mhm. Kann man vorstellen, an der FH ist es nur leichter, weil man da halt eben so klassenmäßig organisiert ist. An der Uni ist es oft einmal schwieriger. Aber das reine gemeinsam Lernen, es muss nicht dieselbe Prüfung sein, nicht dieselbe Wissensstand, ist hilfreich. Mhm.
Und genauso dann auch beim Arbeiten schreiben. Ja, da hat man das ja auch nicht, dass man meist oder selten, dass man am gleichen Thema schreibt. Ja. Aber es ist einfach hilfreich, wenn alle schreiben müssen.
Das heißt, man kann sich wirklich auch so ein Schreibdate in der Bibliothek ausmachen, wo jeder an der eigenen Bachelorarbeit zum Beispiel schreibt.
Ja, genau. Und in der Anamnese, in der Einzelarbeit, wenn Studierende mit dem Thema kommen, dann geht es einmal im ersten Schritt darum, was die Katrin schon gesagt hat, auszufinden, was ist denn so mein eigenes Thema dazu. Also wie prokrastiniere ich genau, also so wie es die fiktive Studentin Julia jetzt einmal so laut hat werden lassen, die Gedanken, also was genau ist es denn bei mir. Mhm. Wir fragen eben, wie genau schaut das aus, seit wann prokrastinieren Studierende, dann hat das begonnen, gibt es eine Zeit, wo sie nicht prokrastiniert haben, was war da anders? Interessanterweise, die meisten Studierenden haben ja nebenbei einen Job, wo sie ihr Studium finanzieren oder mit dem sie das Studium finanzieren. Und das sind meistens auch nicht die ganz spannenden Jobs oder in vielen Fällen nicht die ganz spannenden Jobs. Trotzdem gehen sie hin und erledigen ihre Aufgabe. Mhm. Also sie prokrastinieren das in der Regel nicht. Also es gibt Lebensbereiche, wo sie nicht aufschieben. Und dann schaut man sich an, was ist da anders? Also was genau sozusagen ist denn bei dir jetzt die Ursache oder dein Grund, warum du prokrastinierst, warum du aufschiebst? Mhm. Also wir versuchen in der Einzelarbeit und ein bisschen auch im Workshop, da geht es natürlich nicht so individuell, aber auszufinden, was ist die Ursache? Und wir generieren sozusagen eine Hypothese zu diesem Problem. Und dann geht es darum, sozusagen dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Also was brauche ich, um mein eigenes Aufschiebeverhalten zu überwinden? Ich persönlich arbeite da voll gern mit dem Thema Motivation, weil das meiner Meinung nach ein Thema ist, das ganz eng mit der Prokrastination verbunden ist. Und man braucht eine Motivation, um Dinge in Angriff zu nehmen und genau das fördern. Und da geht es eben immer um die Frage, was treibt mich an oder wie kann ich mich dazu bewegen, dass die Julia zum Beispiel in diesen 2 Wochen wirklich effektiv an dieser Prüfungsvorbereitung zu arbeiten.
Kann das dann sein, dass du, also Motivation erscheint mir total logisch, dass das hilft. Ich frage mich gerade nur, was ist da jetzt das Motivierende? Kann das ein Studienende zum Beispiel sein, dass ich mein Studium schaffe? Ich meine, das ist ja möglicherweise ein Ziel, das sehr, sehr weit in der Zukunft liegt. Oder sind das nähere Ziele?
Nein, also da geht es schon um solche Fragen. Also manche Studierende verlieren ja überhaupt aus dem Blick, warum sie das Studium gewählt haben und haben dann überhaupt Zweifel, wann das dann beginnt mit den Zweifeln. Also für die Motivation brauche ich immer 2 Sachen. Ich brauche einerseits mein Ziel, also wo strebe ich an, Motivation heißt immer, also da ist immer der Botenstoff Dopamin, spielt eine große Rolle und der ist immer dann im Spiel, wenn ich was anstrebe, wenn ich was haben will, was ich noch nicht habe. Zum Beispiel die Prüfung oder den Studienabschluss oder, weiß ich nicht, die tolle Figur oder Gesundheit, was auch immer. Also dann, und das ist das eine, ich muss wissen, was ich will, und das andere ist, ich muss eine Idee davon haben, wie ich das bekommen kann, wie ich das erreichen kann. Und das ist der wichtigste Punkt. Ja. Also ich brauche sozusagen auf der einen Seite, man nennt das in der Neurowissenschaft die Belohnung, und auf der anderen Seite die Belohnungserwartung. Wenn ich nicht die Erwartung habe, dass ich das schaffen kann, dann gibt es keine Motivation, also kein Dopamin und dadurch auch keine Energie. Also die Motivation ist ja sozusagen die Antriebsenergie, das, was mich antreibt. Und das hat tatsächlich mit Energie zu tun. Studierende sagen auch, ich bin wie gelähmt, ich kann mich nicht überwinden, ich kann nichts tun. Und die Julia zum Beispiel, die hat ja diesen riesen Berg gehabt mit diesen ganzen Unterlagen. Und sie hat nicht gewusst, wo soll sie jetzt anfangen, vorne oder hinten oder mit den Folien. Das heißt, sie hat gar nicht die Erwartung gehabt, dass sie das schaffen kann. Und dann geht die Motivation in den Keller sozusagen. Also was mir immer wichtig ist, ist zu vermitteln, Motivation ist nicht einfach da oder nicht da, sondern wir haben einen ziemlich großen Einfluss darauf, wie motiviert wir sind, dadurch, wie wir uns organisieren.
Das heißt, jetzt in dem konkreten Fall stellt sich das für mich so dar, ich weiß, ich habe zwar grundsätzlich ein Ziel, sprich Studienabschluss, aber ich persönlich sehe momentan nicht den Weg, wie ich das erreichen soll.
Genau. Also das Hauptproblem ist meistens der Weg.
Ja.
Und also ich habe das jetzt so das Kochrezeptprinzip genannt, weil ein Kochrezept im Grunde alles beinhaltet, was wir brauchen, damit wir Motivation generieren können und auch aufrechterhalten können. Das meistens in Form von einem Bild, das Gericht, das mich anspricht. Ich kriege ein Verlangen sozusagen, das brauche ich immer für die Motivation. Ich kriege ein Gusto, also ich möchte es gern haben. Dann gibt es die Auflistung der Zutaten, also alles, was ich brauche dafür. Und dann gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die mich durch dieses Rezept, durch diese Aufgabe durchführt. Und dadurch, durch diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, generiert man die sogenannte Belohnungserwartung. Und dann habe ich eben ein Verlangen und ich habe die Belohnungserwartung, ich weiß, wie es geht, und dadurch kriege ich die Motivation. Ich will das gleich machen, ich will das gleich ausprobieren. Und das ist was, was man jetzt in Bezug auf Prokrastinieren einfach sehr gut anwenden kann. Also zuerst einmal mach dir klar, was du willst. Willst du die Prüfung wirklich machen? Also ich stelle das auch wirklich immer zur Debatte am Anfang. Ist das eine Option, die Abschlussarbeit nicht zu schreiben? Weil das muss für mich immer so außer Frage sein. Oder manches Mal kann man auch sagen, ich will es eigentlich nicht, aber ich bin jetzt schon so weit im Studium, dass das einfach hoch Sinn macht und das unterstützen wir dann auch. Dann muss man schauen, wie kann ich ohne Verlangen, ohne dass ich das will, da einen Weg finden. Also mach dir klar, was du willst. Und dann, was brauchst du dafür? Angefangen von Unterlagen bis zur Unterstützung. Wir brauchen zum Beispiel beim Lernen auch immer oder Arbeiten die Bewegung dazu oder den Ausgleich, den körperlichen Ausgleich. Wir brauchen die sozialen Kontakte. Ziehen sie sozial zurück, wenn sie eine große Prüfung vor sich haben und sagen alles ab und machen keinen Sport mehr. Das ist nicht günstig. Und dann geht es darum, schreib eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja, was genau ist dein nächster Schritt und was kommt dann und was kommt dann?
Wir haben im Podcast zum Thema Lernen genau über das schon gesprochen. Das heißt, an dieser Stelle vielleicht der Hinweis auch auf diesen Podcast, wie man in der Prüfungsvorbereitung idealerweise vorgehen könnte. Also das ist dann natürlich da sehr hilfreich, nehme ich an. Gibt es darüber hinaus noch weitere Tipps?
Eine Methode, die ich da gerne noch vorstellen würde, ist die sogenannte WOOP-Methode. Das ist ein ganz hilfreiches Tool zur Zielerreichung. Entwickelt ist das worden von den PsychologInnen Gabriele Oettingen und Peter Gollwitzer. Und WOOP ist eine Abkürzung. Diese vier Anfangsbuchstaben stehen für die vier Schritte, die man durchführen soll, die man ausformulieren soll für sich. Und zwar sind das Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Also zu Deutsch Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan. Diese vier Punkte muss ich für mich mal durchdenken und mir wirklich konkret vorstellen. Spielen wir Wupp einmal kurz für die Julia durch. Mhm. Ihr Wunsch könnte lauten, ich möchte 2 Wochen vor der Prüfung beginnen, täglich 3 bis 4 Stunden konzentriert zu lernen. Das Ergebnis wäre, dass sie entspannt und mit gutem Gewissen zur Prüfung antreten könnte. Das Hindernis könnte lauten, ich kann mich beim Lernen bzw. aufs Lernen nicht konzentrieren, weil sobald ich am Schreibtisch sitze, nehme ich mein Handy in die Hand. Und ihr Plan könnte jetzt lauten, das Handy in einen anderen Raum zu legen. Für ein wirkungsvolles Ergebnis des Wuppens wird dann nur ein konkreter Wenn-Dann-Satz formuliert. Also, wenn ich mich zum Lernen setze, dann lege ich vorher mein Handy in den Nebenraum auf Flugmodus gestellt. Mhm. Das ist sehr empfehlenswert, weil es ist leichter, dieser Versuchung aus dem Weg zu gehen, wie dass ich ihr widerstehe. Mhm. Ja, aus der Sicht- und Hörweite brauche ich keinen Energieaufwand, um zu widerstehen.
Darf ich da nur kurz dazwischen fragen, ist es wirklich so einfach? Also das heißt, wenn ich jetzt dieses Handy, also diese Gewohnheit, ich schaue gerne am Handy, eliminiere, indem ich das Handy in den Nebenraum transferiere, dass ich dann nicht prokrastiniere. Also sprich, suche ich mir dann nicht irgendwas anderes, was ich machen kann zum Aufschieben. Also ist das wirklich dieses Thema Handy dann in dem Fall, das mich am Lernen hindert?
Also das Thema ist natürlich komplexer. Ja, ja. Ja, und wir haben ja bei der Julia gesehen, es geht nicht nur um ihr Handy, sondern ihr fehlen grundsätzliche Arbeitsmethoden, wo man ja schon auf den Podcast zum Lernen verwiesen haben, wie man sich vielleicht eine Arbeitsaufgabe gut strukturieren kann. Ja. Aber wir haben auch gesehen, was Prokrastinieren begünstigt, ist zum Beispiel das Persönlichkeitsmerkmal der Impulsivität.
Ja.
Und wenn ich mein Handy jetzt da am Tisch liegen habe,
dann
ist es die Gewohnheit, dass es eben unbewusst ist, ich greife hin, ohne vorher drüber nachzudenken. Mhm. Und das wird schon mal dadurch vermieden, wenn das Handy nicht da liegt.
Mhm. Okay. Ja.
Das heißt nicht, dass ich mir nicht möglicherweise andere Auswege suche, aber es ist schon mal deutlich einfacher, bei der Sache zu bleiben.
Mhm. Darf ich da noch was dazu sagen?
Ja, bitte.
Weil bei WUB ist sehr wichtig, dass ich, also das Hindernis, also der zweite Punkt, dass ich da wirklich sehr genau schaue, was genau ist mein persönliches Hindernis, das mich hindert an der Wunscherfüllung. Und bei manchen kann das eben tatsächlich diese Gewohnheit sein, also ständig am Handy zu sein, und bei anderen ist es vielleicht wieder was anderes. Also da muss man sehr genau in sich hineinschauen, sozusagen, das persönliche und größte Hindernis jetzt fürs Prokrastinieren zum Beispiel zu finden.
Genau, also um da vielleicht auch nochmal anzuknüpfen bei der Belohnungserwartung, von der die Margit vorher schon gesprochen hat. Umso konkreter eben ein Hindernis zu meinem Wunschergebnis identifizieren kann, umso eher wird dann auch die Zielerreichung greifbar. Mhm. Ja, wenn ich dieses Hindernis vor Augen habe, mal überlege, wie kann ich dieses Hindernis überwinden, dann ist für mich schon mal in meiner Vorstellung die Belohnungserwartung näher dran.
Also wesentlich realistischer dann, ja.
Genau, das wird wesentlich realistischer. Und wer WUB einfach mal selber ausprobieren möchte, der kann das ganz einfach, also kann sich ganz einfach unter whoopmylife.org kostenlos anleiten lassen. Mhm. Das verlinke ich mir am besten.
Ja, genau, das machen wir sehr gern. Klingt grundsätzlich jetzt sehr schlüssig für mich. Also das heißt, es geht wirklich darum, dass ich einfach einmal Gewohntes aufbreche, dass ich meine Gewohnheiten versuche zu ändern. In dem Fall zum Beispiel, indem ich einfach wirklich das Handy einmal zur Seite lege, also sprich in einen anderen Raum lege, damit ich nicht ständig abgelenkt bin. Wie ist das dann, also wenn ich dann zum Beispiel das erste Mal ein Erfolgserlebnis habe, zum Beispiel am Beispiel von der Julia, die Julia schafft die Prüfung jetzt mit einem guten Dreier, ist das Anreiz genug, wenn ich das einmal mache, dass mir das beim nächsten Mal leichter von der Hand geht, die Prüfungsvorbereitung, oder wird es wieder so schwierig sein, muss ich mich wieder so drauf konzentrieren?
Es wird auf alle Fälle leichter, weil das Erfolgserlebnis, dass sie die Prüfung gut besteht, das hat eine Wirkung in ihrem Gehirn, also da wird Dopamin, Serotonin, alles Mögliche ausgeschüttet. Aber wie wir schon gehört haben, das Prokrastinationsverhalten ist eine erlernte Gewohnheit. Mhm. Und Gewohnheiten sind eben unbewusste, automatisierte Abläufe, die den Zweck haben, Energie zu sparen. Und die sind ziemlich starr. Ja? Jeder kennt das, jeder hat seine Gewohnheiten. Das heißt, die Julia muss da dranbleiben. Am besten, sie reflektiert das auch, was hat da jetzt zu diesem Prüfungserfolg geführt. Mhm. Am besten attribuiert sie, also schreibt sie das auch ihrem eigenen Handeln zu. Mhm. Und schreibt sie ein neues Rezept für, oder schreibt dieses Rezept dann nochmal nieder, sozusagen, mhm. dass sie eine Idee kriegt davon und das auch festigt, wie ist es diesmal gelungen, was hat mich diesmal dazu befähigt, die Prüfung gut vorzubereiten und auch dann positiv zu bestehen.
Mhm. Mir gefällt das mit dem Rezept sehr gut, weil wenn man so kocht, dann weiß man ja immer, beim nächsten Mal tue ich ein bisschen weniger Salz, ein bisschen mehr Salz.
Genau, dann kann man anfangen, das ein bisschen abzuändern und anzupassen am Anfang. Also ich mache es halt so, koche ich immer streng nach Rezept und schaue, was rauskommt und dann tue ich das abändern. Genau.
Das klingt sehr, sehr schlüssig. Ich glaube, was vielleicht auch noch ein guter Tipp für die Julia sein könnte, nicht zu erwarten, dass dann wirklich locker und entspannt zur Prüfung geht, sondern einfach mit einem relativ guten Gefühl zur Prüfung zu gehen. Also ich kann mich, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, ich bin nie sehr locker und entspannt zur Prüfung gegangen, sondern es war immer doch mit einer gewissen Unruhe verbunden. Aber ich glaube, das ist ja normal. Ja, herzlichen Dank einmal für das unglaublich spannende Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was ihr nochmal betonen möchtet, wo ihr sagt, okay, das wäre ganz besonders wichtig?
Wichtig ist, es gibt wirklich unzählige Empfehlungen und Tipps und Instrumente, mit denen man dann arbeiten kann. Mhm. Also das ist jetzt natürlich nur ein kurzer Auszug. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Studierende, wenn sie merken, sie haben ein Problem, das auch wirklich ernst nehmen. Mhm. Es ist immer gut, so früh wie möglich sich damit auseinanderzusetzen, damit es kein chronifiziertes Problem wird. Mhm. Weil das eben so viele Konsequenzen auch haben kann für das persönliche Wohlbefinden und so weiter. Mhm. Also es ist günstig, schon bald einmal einen Workshop zu besuchen oder wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Probleme haben mit Aufschieben, zu uns zu kommen. Weil wenn das so noch nicht chronifiziert ist, dann reichen oft ein, zwei Gespräche oder ein Workshop und das Thema ist vom Tisch. Mhm. Und ich finde, es ist wirklich eine Freude, da auch zuzuschauen, wie sich das ändern kann. Also das Prokrastinationsverhalten, das kann man überwinden. Mhm. Und also das zu erleben, wie sozusagen die Energie zurückkommt, das ist wirklich eine Freude. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katrin, aber
ja, das stimmt, ja.
Man kann da oft manches Mal sagen, ich bin motiviert, ich möchte jetzt gleich anfangen. Also das ist richtig beobachtbar. Mhm.
Sehr gut, das klingt nach einer sehr guten Abschlussmessage, würde ich sagen. Dann ja, vielen herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch.
Gerne.
Gerne.